Ja, hallo zusammen. Ich habe gerade gelernt, ich darf euch noch mit Genossinnen und Genossen ansprechen. Von daher, hallo liebe Genossinnen und Genossen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Danke für die Einladung und für die nette Anmoderation. Es ist wirklich eine große Ehre. Ihr könnt euch sicher sein, ich bin erholt angekommen nach einem Sauna-ersatzmäßigen Bahnreise-Inferno heute Morgen. Also von daher, alles easy, würde man jetzt bei uns sagen. Ich freue mich, dass wir hier in Austausch kommen. Vielleicht ein paar Worte zu meiner Person zum Warmwerden. Einige von euch habe ich schon kennengelernt, aber noch nicht alle. Von daher, Luca Samlidis heißt ich. Ich bin heute aus Bonn angereist und bin dort beruflich in der Kommunikationsbranche. Das heißt, ich erarbeite PR-Maßnahmen, Kommunikationsstrategien etc. etc. Ist aber gar nicht so wichtig, da ich heute hier stehe. Michael hat es gerade schon gesagt, und auch in der Moderation ist es angeklungen, als Teil der Fridays for Future-Bewegung. Ich habe die Bewegung im Jahr 2019 bundesweit und auch in Bonn mit aufgebaut. Das war eine sehr ereignisreiche Zeit, wie ihr euch vorstellen könnt. Und neben dieser Zeit habe ich in Bonn angefangen, Politikwissenschaften und interkulturelle Kommunikation zu studieren. Ich hoffe, dass mir das auch im Laufe dieses Vortrags ein bisschen weiterhilft. Genau, Anfang 2019, das ist mittlerweile, kann man fast sagen, knapp 3 Jahre her. 3 Jahre, das ist eine ziemliche Zeit. Wir haben die Bewegung mit aufgebaut, wir haben die Öffentlichkeitsstrukturen aufgebaut, wir haben jetzt am Freitag vor der Bundestagswahl einen großen globalen Streik auf die Straßen gebracht. Ich bin mir sicher, dass viele von euch das verfolgt haben, entweder vielleicht sogar persönlich auf der Straße oder in den Medien. Die Zeit 2019 war der Start für uns, für viele schlaflose Nächte und für eine doch sehr ereignisreiche Zeit, für viele bunte Schilder auf den ganzen Straßen der Republik. Und wenn das rein physisch möglich gewesen wäre, wäre das auch eine Zeit dauerhafter Gänsehaut gewesen. Warum ich das trotz allem Frust hier so sage, dazu kommen wir später nochmal. Aber halten wir eines doch mal schon mal fest. Ich darf jetzt hier bei euch sein, wir kommen hier zusammen auf diesem Kongress immer noch. Und ich empfinde, dass es eine große Ehre als Teil von Fridays for Future hier zu sein. Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle noch einmal. Herzlichen Dank an euch und uns alle, die trotz allem, was uns so vorgesetzt wird, Tag für Tag nicht aufgeben und trotzdem weiterkämpfen und diese Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Ich finde, das hat wirklich einen Dank von uns allen für uns alle verdient. In der Anfrage für diese Veranstaltung stand eine Frage, die heute zu beantworten ist. Und diese Frage war, wie kommen wir in eine Zukunft, die meiner Generation und den folgenden Generationen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht? Ist natürlich ganz einfach. Ich habe gedacht, ich nutze die 15 Minuten, um euch meinen Plan vorzustellen und dann sind wir ja fertig für heute. Schön wäre, wenn es so einfach wäre. Allerdings Spaß beiseite. So komplex wie das Ganze ist, muss es auch beantwortet werden. Ja? Wir haben gerade schon ein bisschen gehört, wie komplex dieses, ja, ich nenne es mal toxisches Machtgefüge im Zweifelsfall auch ist, was uns in die Situation gebracht hat, in der wir heute sind. Das ist nicht mit einem Fingerschnipsen zu korrigieren oder Ähnlichem, und das soll heute auch noch mal deutlich werden. Aber auch wenn es kein Fingerschnipsen ist, ist es dennoch möglich, es zu korrigieren. Und das ist etwas, was auch uns als Bewegung Tag für Tag antreibt. Und ich glaube, das ist etwas, was man nie aus dem eigenen Kopf verbannen sollte. Ich möchte heute auf 3 Punkte stellvertretend eingehen, die meinen Blick auf die Klimakrise, auf die Frage nach, welche Zukunft wollen wir eigentlich haben, die meinen Blick darauf geschärft haben und mir eine Vorstellung vermittelt haben, auch innerhalb der letzten Jahre, was diese gute Zukunft für alle denn überhaupt ist. Denn ich habe das Gefühl, wir sprechen da sehr häufig drüber, darauf geeinigt, wohin wir wollen, haben wir uns aber nur in Grundzügen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir tun sollen. 1. Punkt, Zeit und Alternativen. Klingt kryptisch, ist aber wichtig, denn eigentlich ist es ein ganz einfaches Prinzip. Die Veränderung unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft etc. wird so oder so kommen. Ja? Also die Veränderung wird kommen, ob wir das wollen oder nicht, da werden wir nichts machen können. Welche Veränderung allerdings kommt, da sind wir alle für verantwortlich, die entsprechend zu gestalten. Das ist eine Botschaft, die vermitteln wir, die vermittelt ihr unglaublich lange schon, das ist klar. Aber sie gerät immer wieder in Vergessenheit. Die Erderwärmung hat im globalen Mittel schon 1,2 Grad erreicht. Angesichts des 1,5 Grad Limits, was wir nicht reißen wollen, ist das schon ein ziemliches Stück. Und wir sind uns auch alle darüber bewusst, nicht zuletzt durch die Katastrophe im Ahrtal beispielsweise, in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dass die Klimakrise fatale Folgen hat. Im globalen Kontext, aber auch bei uns vor der eigenen Haustür. Ich komme aus Bonn, wir sind direkt in der Ecke dieses Flutgebiets. Einige von euch, das weiß ich, waren tatsächlich auch vor Ort. Und ich bin Wochen nach der Katastrophe wegen eines Termins mit einem kleinen Schiff über den Rhein gefahren und habe hunderte Meter nur noch blaue und rote Fahrzeuge gesehen. Das war so eine richtige Alarmstimmung, die da mitgekommen ist. Ich bin kein Fan von solchen Weltuntergangsgeschichten, die man hier erzählen könnte, aber ich bin Fan von einem realistischen Blick auf die Probleme, die wir haben und von einem adäquaten Handeln, was wir als Antwort darauf brauchen. Und ich glaube, einig sind wir uns auch gesellschaftlich in einem, das wollen wir nicht. Wir wollen Extremwetterereignisse vermeiden, wir wollen eine möglichst gute Zukunft für alle Generationen, die auf dieser Welt jetzt leben und auch in Zukunft. Und der Klimaexperte der Hilfsorganisation CARE hat mir in einer Podcast-Aufzeichnung nochmal die Augen dazu geöffnet. Und das habe ich tatsächlich gebraucht vor einigen Wochen. Er hat gesagt, wöchentlich bekommt er Meldungen aus der ganzen Welt, wo gerade wieder Überschwemmungskatastrophen, Dürren, Hitzewellen aufkommen etc. Aber das wird international nur beachtet, wenn es um die Größenordnung 2 bis 3 Mal größer ist als das, was bei uns im Ahrtal passiert ist. Wöchentlich, sagt er. Wöchentlich kommen solche Meldungen rein. Seien wir ganz ehrlich, die Klimakrise ist kein Hirngespinst, auch kein zukünftiges Hirngespinst, sondern die ist schon jetzt bitterer Teil der Realität, besonders im globalen Süden, aber nicht nur, sondern auch direkt bei uns. Ja, liebe Naturfreundinnen und Naturfreunde, die Veränderung ist ja längst da. Darauf können wir uns vielleicht einigen. Und deshalb ärgert es mich und ärgert es viele von uns so kolossal, dass weite Teile in Wirtschaft und Politik immer noch den Eindruck vermitteln, Tag für Tag, dass die Veränderung durch möglichst nichtssagendes Gerede schon noch hinausgezögert werden kann. Machen statt reden sollte ja die Devise sein, und zwar jetzt. Und ich hoffe, dass das ein Signal ist, was von jeder Tagung, jeder Demonstration, jedem kleinen Funken in dieser Gesellschaft ausgeht. Das Schöne daran ist, machen bedeutet ganz besonders in diesem Fall, den ich gerade geschildert habe, vor allem eins, gestalten. Gestalten hat für mich eine positive Konnotation. Es geht hier darum, die Umstände zu verbessern. Es geht nicht nur darum, gegen die Verschlechterung zu kämpfen, sondern für etwas zu sein. Das ist auch ein Grund, weshalb wir als Fridays for Future auf die Straße gehen. Für mehr Gerechtigkeit nämlich, für mehr Teilhabe und mehr Lebensqualität, die damit einhergeht. Und nicht nur für weniger Katastrophen. Das ist eine Botschaft, die liegt mir sehr am Herzen und die sollte man bei aller Problematik, bei allen negativen Gedanken, die vielleicht bei dem Thema aufkommen, nicht vergessen. Sind wir beim zweiten Punkt. Und der ärgert mich fast noch mehr. Faktenverzerrung und Bewusstsein oder nicht vorhandenes Bewusstsein. Klimaschutz ist nämlich nicht nur eine Notwendigkeit, sondern vor allem auch eine Chance. Also für etwas zu sein, Chancen zu nutzen, ist ein zentraler Punkt, den wir uns nicht verweigern sollten. Allerdings ist die Bewältigung der Klimakrise nicht automatisch eine Chance, sondern sie ist es nur dann, wenn die lebendige Zivilgesellschaft, die engagierte Zivilgesellschaft klare Linien zieht. Klimaschutz ist wichtig, aber eine echte nachhaltige Transformation ist ja mehr als Emissionen reduzieren. Wir nennen das bei uns in der Bewegung und auch schon weit darüber hinaus Klimagerechtigkeit. Das ist nicht ganz so einfach, das in der Öffentlichkeit zu vermitteln, aber da steckt tatsächlich was hinter. Es macht einen entscheidenden Unterschied zum klassischen Verständnis von Klimaschutz, wenn wir die Gerechtigkeitsdimension als oberste Maxime mitdenken. Ein Beispiel, was vielleicht auch mal aus dem Aktivistenklischee ausbricht: Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn eine Arbeitnehmerin meinetwegen, die morgens irgendwo vom Land in die Stadt muss und pendelt, sich anstatt für 2 Stunden Zugfahrt für die 30 Minuten Autofahrt entscheidet. Ich habe vollstes Verständnis für. Natürlich müssen wir den Individualverkehr reduzieren, aber eben wirksam so, dass die Lebensverhältnisse sich verbessern und nicht verschlechtern. Das mag ein Aktivistenklischee sein, dass das irgendwie nicht so gesehen wird. Allerdings geht es uns ganz zentral um eine Gerechtigkeitsperspektive. Und wir können die Gesellschaft gerecht, klimaneutral, besser, nachhaltiger machen, ohne soziale Verwerfungen zu steigern, sondern wir können sie in diesem Zuge sogar reduzieren. Mobilität bedeutet nämlich nicht nur einen Klimaeffekt, sondern Mobilität bedeutet ganz entscheidend auch Teilhabe. Mobilität ist Teilhabe und unser Mobilitätssystem neu zu durchdenken, in vielen Fällen sicherlich auch zu revolutionieren, das bietet Chancen. Chancen, den öffentlichen Personennahverkehr barrierefrei auszubauen beispielsweise, auch kleinere Städte und Gemeinden besser anzubinden und gerade innerstädtisch das Auto nicht als Maßstab wirtschaftlichen Erfolgs im Handel zu sehen beispielsweise. Unsere Städte können deutlich mehr als einfach nur Autoparkraum zu sein. Passte perfekt, so konnte ich sogar noch was trinken. Vielen Dank. Im Übrigen, wenn auch hier wieder die Finanzierungsfrage gestellt wird, man muss sich vor Augen führen, dass wir alle, ob wir ein Auto haben oder nicht, den gesamten Straßenverkehr, Ausbau, Reparatur etc. mitzahlen. Der steuerfinanzierte ÖPNV wird verschrien, weil er ja so kostenintensiv sei. Es ist eine Frage der Prioritäten und des Bewusstseins vielleicht auch. Ich habe gerade von Faktenverzerrung gesprochen und davon gibt es in der täglichen Klimadebatte unglaublich viel. Dass immer noch allen Ernstes aus jeder Ecke das Narrativ gespielt wird, Klimaschutz sei so unglaublich teuer, das spare ich mir heute einzuordnen. Das liegt doch auf der Hand, dass es wirklich faktenfremd und auch ein gefährlicher Kontext ist, Klimaschutz als teure Maßnahme zu verkaufen. Denn die Alternative, die kennen wir. Was mich ganz besonders dabei ärgert, ist aber auch die Unehrlichkeit, die damit einhergeht. Nehmen wir die zentrale Herausforderung für die Erreichung von Klimaneutralität, nämlich die Umstellung des Energiesystems. Auf erneuerbare Energien 100%, da gibt es mittlerweile ja auch Studien zu. Es herrscht immer wieder der Eindruck, dass erneuerbare Energien so teuer sind, dass gerade Geringverdienerinnen und Geringverdiener dadurch durch die Umstellung auf Wind und Sonne noch größeres finanzielles Loch zu befürchten haben. Richtig ist aber was anderes. Fossile Energien, beispielsweise die Braunkohle, werden staatlich so stark subventioniert und steuerlich entlastet, dass diese im Vergleich günstiger erscheinen als die nachhaltige Energieversorgung. Dabei haben wir einen entscheidenden Teil aber immer noch nicht berücksichtigt. Und das sind die Folgekosten, die aus der Umweltbelastung von fossilen Energieträgern entstehen. Und die sind im Verkaufspreis nicht einberechnet. Wer zahlt sie? Genau, das sind wir, das sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das ist etwas, das ist für mich eine Unehrlichkeit, die wir längst hätten ausräumen müssen. Und das sind ja keine Kosten alleine auf der Bank. Es geht ja um mehr. Es geht ja um beispielsweise zerstörte Häuser. Es geht um Menschenleben, die also nicht in Geld aufgewogen werden können, aber die noch deutlich schlimmere Effekte haben als eben irgendwie eine berechnete Folgekostenpauschale von 180 Euro pro Tonne. Wir verlieren uns ja immer wieder in solchen Zahlenspielen. Wir können ja festhalten, dass erneuerbare Energien schon heute deutlich günstiger sind als die fossilen Energien. Die Atomkraft im Übrigen, die ich aus zahlreichen anderen Gründen auch ablehne, die zähle ich damit zu. Der zweite Punkt also, Bewusstsein für Chancen und Fakten. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, der für mich eigentlich der entscheidende ist und daraus ein bisschen resultiert. Und zwar ist das ein eigentlich sehr simpler Punkt, Stärke. Ganz simpel, es geht eigentlich wirklich um Stärke. Nicht die angebliche Stärke, das möchte ich dazu sagen, im politischen Raum, die Menschen davon abhält, ihre eigenen Fehler zuzugeben, das haben wir täglich oft genug, sondern die Stärke von Bewegung in der Gesellschaft. Bewegung innerhalb einer Gesellschaft, die zum Beispiel zur Ausgangsfrage, die ja war, wie kommen wir in eine würdige und lebenswerte Zukunft, sich einsetzen kann, muss und das auch tun wird. Die Frage ist, wie schnell und wie lange und mit welcher Ausdauer. Jetzt kommt der Teil des Vortrags, in dem möglicherweise erwartet wird, dass ich die Erfolge von Fridays for Future aufzähle und irgendwie die Wichtigkeit des Drucks aus der Bevölkerung aufzeige. Ich möchte an dieser Stelle aber zentral was anderes klarstellen. Fridays for Future und die neue Klimagerechtigkeitsbewegung, die hätte es niemals geben können, wenn in den vergangenen Jahrzehnten nicht großartige Vorarbeit geleistet worden wäre. Initiativen, Verbände, NGOs, Vereine, zahlreiche Akteure aus der gesamten Gesellschaft haben diesen Boden für die neue Klimabewegung geschaffen. Die internationalen Naturfreunde, ich habe es nachgeschaut, wurden im Januar 1895 gegründet, vor 125 Jahren. Das ist eine verdammt lange Zeit. Und das Ergebnis sehen wir auch heute bei den Freitagsstreiks. Es ist mir ein Anliegen, dafür heute Danke zu sagen. Danke allen, die schon seit Jahrzehnten dafür kämpfen. Und unsere Aufgabe muss jetzt wohl sein, ab heute noch stärker vereint für dieses Anliegen zu kämpfen. Diese drei Dimensionen, die ich versucht habe, kurz zu skizzieren, die bilden eine Grundlage. Kein Plan, keine Strategie, aber eine wichtige Grundlage, ohne die wir keinen großen Schritt weiterkommen werden. Die Antwort auf die Frage, wie wir in eine lebenswerte Zukunft kommen, umfasst wirklich unglaublich viel. Im Konkreten besonders dann entsprechend die Umstellung der Mobilität, den Ausbau von erneuerbaren Energien. Sie umfasst aber auch, wenn wir darüber sprechen, wie wir von A nach B kommen, nicht nur Veränderung, sondern Verbesserung. Das muss man ja auf dem Schirm haben. Und sie umfasst ein Eingeständnis. Und zwar, dass unendliches Wirtschaftswachstum, von dem einige ja nachts immer noch träumen, auf einem endlichen Planeten nicht möglich ist. Kurz und knapp, wir kommen zu keiner Antwort, ohne das große Ganze zu hinterfragen. Gerade im Anthropozän, wir haben es ja eben schon gehört, Prioritäten müssen auf den Prüfstand gestellt werden. Und vielleicht erkennen wir doch am Ende, dass Menschlichkeit und Glück nicht in Geld zu messen sind. Da werden wir nicht drum herum kommen. Wir können und sollten nicht so weitermachen wie bisher. Ich komme gleich zum Schluss, aber nicht ohne einen Punkt noch anzusprechen, denn dieser Programmpunkt hat eine Überschrift. Dort steht, dass es auch um die Erwartungen an die Naturfreunde gehen soll. Meine Erwartung, meine Bitte ist ziemlich klar und richtet sich nicht nur an euch, sondern auch an uns. Lasst uns nach diesem Tag, auch in Zukunft, aktiv und dezentral in den Städten und Gemeinden die Nähe zueinander suchen. Die Klimakrise ist eine Herausforderung, deren Lösung noch deutlich mehr braucht als Schülerinnen, Studenten und alle, die sich jetzt in der neuen Klimaschutzbewegung, wie ich sie plakativ nenne, zusammengetan haben. Sie braucht uns alle und der entscheidende Punkt ist, sie braucht uns alle gemeinsam mit gebündelten Kräften, nicht nur auf der Straße, auch in den Initiativen und in den Gesprächen, familiär wie auch im politischen Raum. Das ist das Entscheidende. Gerade übrigens mit Blick auf das besorgniserregende Geschehen, was ein paar Kilometer weiter in den Berliner Parteizentralen so vor sich geht. Aber ein letzter Satz. Wenn ich hier in diesen Saal schaue und als ich auch gerade reingekommen bin, hat mich das positive Gefühl nicht losgelassen, dass sich die Lage doch zum Guten drehen wird. So, jetzt haben wir einen Plan gehört. Wir wissen, was wir zu tun haben. Ich will den Kongress zwar nicht beenden, nein, Spaß, aber es war mir eine wirkliche Ehre, vor euch heute sprechen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank, ich bin den Tag auch noch hier. Vielleicht komme ich mit dem einen oder der anderen noch ins Gespräch. Ich wünsche alles Gute, vielen Dank.